Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr über euer Bauprojekt und hoffen, dass das gut vorankommt und wünschen euch Gottes Segen dabei. Das ist wirklich sehr mutig, dass ihr das angeht. Aber meine Erfahrung über so viele Jahre auch im Dienst ist, wenn ein wirklicher Bedarf steht und besteht, und man sieht ja, diese Gemeinde oder diese Räume sind auch gut gefüllt, dann gibt Gott auch die Mittel. Und dann hilft Gott auch dabei. Das habe ich immer wieder erfahren. Und solche Entscheidungen trifft man nicht alle 5 Minuten. Aber das sind so markante Entscheidungen. Und da wünsche ich euch wirklich Gottes Segen und viel Gelingen auch dabei. Und wir sind gerne bei der Einweihung dabei. Deshalb lasst uns wissen, wann das soweit ist. Ja, damit ich da keinen Dienst habe an dem Tag. Das wäre echt gut. Ich möchte mich heute konzentrieren eigentlich auf einen einzigen Vers, nämlich aus 2. Chronik 7, Vers 14. Aus der Chronik hört man ja nicht oft Predigten. Claudia und ich lesen gerade gemeinsam die Chronik in unserer Zeit der Bibellese und da tauchen dann massenweise Namen auf. Aber das hat alles seinen Sinn und auch die Chronik hat ihren Sinn. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wir hatten ja einige Wahlen in letzter Zeit. Die Europawahl, die sehr präsent war in Plakaten und so weiter. Dann war die Wahl in Bremen und dann sind weitere Wahlen. Also in unserem Land sind ständige Wahlen. Das liegt eben an dem Ländersystem auch in unserem Land. Und da hört man dann viele Versprechen. Versprechen von Politikern, was sie alles tun wollen. Und es ist besonders immer leicht, wenn man die Verantwortung nicht hat, Versprechen zu geben. Man wird ja nicht dran gemessen. Aber der Wunsch aller, denke ich mal, ist auf jeden Fall, egal wer das Wahlvolk in dem Fall ist, der Wunsch aller ist, gut und in Frieden zu leben. Ich glaube, das ist der Wunsch von allen. Und hier haben wir so ein Beispiel dafür. Es ist das Beispiel eines Volkes, das vor einer Wahl steht. Es geht nämlich um das Volk Israel und es geht ganz speziell um Salomo auch als König. Vielleicht ein Blick in den Kontext vorher, was vorher so lief und wo das eingebettet ist, eigentlich dieser Text. Vorher war David der König. David war ein König, der größte Heerführer war, den Israel je gekannt hatte. Und das, obwohl David am Anfang überhaupt keine Erfahrung als Militärführer hatte. Auch nicht als Führer eines oder Leiter eines Volkes. Und David ist älter geworden und David stellt hier seinen Nachfolger vor. In diesem Fall ist es sein Sohn Salomo, das 1. Chronik 28. Gott selbst hatte Salomo erwählt. Gott selbst wollte, dass Salomo der zukünftige König wird. Und das heißt, Israel hatte eine Blüte erreicht wie noch nie vorher. Das Land hatte eine große Ausdehnung, was alles zu Israel gehörte und vor allen Dingen war es ein starkes Volk. Und das sollte jetzt Salomo übernehmen. Das ist eine Verantwortung, aber nicht nur eine Verantwortung, sondern auch ein großes Privileg. Wenn man etwas Großes übernehmen kann, wer immer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, es ist so, Deutschland ist das größte Land innerhalb von Europa. Das ist mit Verantwortung verbunden und das ist aber auch ein großes Privileg. Aber wir sehen in der Bibel einen roten Faden, nämlich den, es gibt keine Privilegien ohne auch einen persönlichen Preis. Und das heißt, es gibt keine Privilegien, ohne dass der Privilegierte nicht auch Entscheidungen treffen muss oder eine Wahl treffen muss. Das lesen wir hier in 1. Chronik 28, Vers 7. Dort sagt Gott, ich will sein Königtum, also zum Nachfolger von David, ich will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Also das war die Wahl, vor der Salomo stand, dass er nach Gottes Geboten und Rechten weiterlebt und weiter sein Leben führt und auch sein Volk leitet. Und danach wendet sich David direkt an seinen Sohn Salomo im Vers 9 und er sagt, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen. Also nicht ungeteilt, mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich. Ja, das ist die Botschaft, die David dem Salomo mitgibt. Ich denke, eine Botschaft, die aus seiner eigenen Erfahrung kommt und die er erlebt hat. David hat ja manches erlebt, auch in der Zeit, als er König war und auch davor. Und ich denke, das, was David hier zu Salomo sagt, gilt für jeden Politiker und gilt für jede Staatsführung, auch heute noch. Und es sieht so aus, als ob, und natürlich letzten Endes für jeden individuell. Salomo scheint das zu verstehen. Denn in 1. Chronik 29 sagt er dann, Reichtum und Ehre kommen von dir, das bekennt er Gott. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Und auch im Vers 17, da sagt Gott nochmal zu ihm, da sagt Salomo in seinem Gebet zu Gott, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Also, Salomo scheint zu verstehen, was Gott möchte. Es gibt noch einen weiteren Zusammenhang von diesem Vers, nämlich den, dass eigentlich David den Tempel bauen wollte. Und darum geht es hier, um die Einweihung des Tempels. Aber Gott wollte das nicht. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang, da könnte man viel drüber sagen. Er wollte das nicht, weil David so viele Schlachten geschlagen hat. Auch im Auftrag Gottes. Und dabei ist viel Blut geflossen. Und an einer anderen Stelle sagt Gott eben, dass er sieht, wenn Blut fließt auf der Erde. Und dass das eigentlich nicht Gottes Wille ist und Gottes Wunsch ist. Und so verwehrt er David, das Haus zu bauen, das ihn verherrlichen soll und wo Menschen Gott anbeten sollen. Und er sagt, das soll sein Sohn machen, also Salomo. Und David gibt hier die Pläne weiter. Und um es kurz zu machen, David baut den Tempel und Salomo baut den Tempel und vollendet auch den Tempel. Und das heißt dann hier 2. Chronik 7, Vers 11. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Und es gelang ihm alles, was ihm in den Sinn gekommen war, am Hause des Herrn und an seinem Haus auszuführen. Das heißt, Gott konnte ihn segnen, weil er wirklich sein Herz auf Gott ausgerichtet hatte. Und hier geht es jetzt in diesem Moment, wo dieser Vers platziert ist, den ich vorhin vorgelesen habe, geht es um die Einweihung dieses Tempels. Und da betet Salomo. Er opfert Gott und das Volk opfert Gott. Sie opfern in großem Maße dafür, für das, was Gott getan hat. Und die Priester und die Leviten beginnen mit ihrer Arbeit. Und Salomo beendet den Bau, wie wir eben gelesen haben. Und in dieser Situation erscheint Gott ihm eines Nachts. Gott erscheint ihm und Gott spricht zu ihm. Und Gott sagt, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, so beginnt dieser Vers. Wenn mein Volk, wenn man überlegt, wer ist damit gemeint, dann liegt es auf der Hand, Israel ist damit gemeint. Eigentlich ist die Übersetzung ja von Israel, Gott möge herrschen. Das ist der Name dieses Volkes, ja. Gott möge herrschen. Und ich glaube, das ist sehr gut, wenn man das immer vor Augen hat, wenn man in der Geschichte im Alten Testament etwas über Gottes Volk liest oder über Israel liest. Dass eigentlich das Gottes Wunsch war, dass er herrschen kann in diesem Volk und dass das Volk das auch eigentlich wollte. Toller Service. Dankeschön. Ja. Und wie gesagt, Gott erscheint ihm. Und die Frage stellt sich, wer ist heute Gottes Volk? Es ist immer noch Gottes Wunsch, über Israel zu herrschen. Und dieses Volk ist weit davon entfernt, dass Gott darüber herrschen kann. Und da kann man eine Menge zu sagen, aber es ist ein Skandal, ja, dass die meisten Premierminister im Gefängnis landen oder korrupt sind. Und auf der anderen Weise eben auch ein Zeichen, wie sehr Gott dieses Volk trotzdem liebt. Das Volk, das Gott hier meint, sind wir Christen. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, Christen tragen Gottes Namen. Ist das so in deinem Leben? Ist das so bei Christen, dass Christen sagen, mit diesem Ausdruck ständig sagen, Gott möge über mein Leben herrschen? Kannst du das sagen? Ist das deine Grundeinstellung? Ist das das, womit du jeden Tag hineingehst? Gott möge, und natürlich kann man das in andere Worte kleiden, aber dass Gott dein Leben bestimmt, dass Gott der Herrscher, der König deines Lebens ist. Das ist ein Privileg auch, zu sagen, ich bin Christ, ist ein Privileg. Für manche Menschen ist es oft eine Last. Und das bedeutet auch, es ist Gott nicht egal, wie sein Volk handelt, sondern es ist auch ein Auftrag, der damit verbunden ist, den Namen Jesu Christi zu tragen. Und letzten Endes geht es gar nicht um ein Volk. Es geht um jeden Einzelnen. Denn Einzelne wählen Regierungen. Einzelne sind das Volk eines Landes. Claudia und ich hatten neulich über manche Entwicklungen gesprochen in unserem Land. Und wie heißt der Spruch? Jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient. So ein bisschen, da ist schon auch was dran. Also Einzelne sind das Volk eines Landes. Und Einzelne sind auch das Volk Gottes. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Heute Morgen treffen sich viele Menschen zu Gottesdiensten. Viele Menschen kommen zu Gottesdiensten zusammen. Und für Gott ist das sein Volk. Und es ist, ja, ich denke, es ist wichtig, dass Gott sieht, wie wir ihn behandeln, welchen Platz er in unserem Leben hat. Das ist wichtig. Es gibt Gott eine Botschaft. Und ich denke, das Beste ist, wie wir Gott ehren können, wenn wir an diesem Punkt, egal welcher Konfession wir angehören, egal ob groß oder klein, aber dass Gott sieht, ja, wir sind diejenigen, die sagen, Gott soll der Herrscher über uns sein. Das wäre eine wunderbare Botschaft an Gott. Wenn mein Volk, und ich denke, es ist wichtig, dass wir um das Privileg wissen, was das bedeutet. Und da heißt es weiter, sich demütigt. Die Übersetzung dieses Wortes, sich demütigt, klar, das kommt aus dem Wort Demut, ist eigentlich althochdeutsch und heißt dienstwillig. Das ist die Übersetzung des Wortes demütig. In anderen Worten wieder, es bedeutet eigentlich, eine Gesinnung zu haben des Dienens. Wenn mein Volk sich demütigt, das heißt, wenn mein Volk eine Gesinnung hat, dass das Dienen wollen an erster Stelle steht. Ich denke, das war ein Dienst, dass ich hier das Glas Wasser bekommen habe. Eine kleine Sache, aber trotzdem ein Dienst. Und prägt das dein Leben, wenn mein Volk sich demütigt? Das heißt, beim Dienen stehe ich nicht an erster Stelle, ja? Beim Dienen geht es darum, dass vielleicht sogar, obwohl ich Rechte habe, obwohl ich an erster Stelle stehen könnte, ich trotzdem einem anderen oder einer anderen Sache diene. Und es trotzdem tue, dass ich dienstwillig bin, dass ich bereit bin zu dienen, jederzeit. Meinen Glaubensgeschwistern, Gott. Demütig zu sein, ist das Gegenteil von Stolz. Die Bibel sagt, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. An einer anderen Stelle sagt die Bibel auch, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel. Ich denke, das vergisst man oft. Das ist für Gott ganz furchtbar. Und dann heißt es, der Herr ist hoch. Er sieht auf den Niedrigen. Den hat Gott im Blick. Und dann heißt es, und er kennt den Stolzen von Ferne. Der kann noch so eine Position haben, der kann noch so einen Ruf haben unter anderen, aber Gott sieht ihn von Ferne. Und manche Menschen können noch so geistlich wirken, ja, aber wenn sie stolz sind, dann lässt Gott einen Abstand zwischen ihnen und sich. Letzten Endes stehen wir vor Gott alle mit leeren Händen, die Gott nur füllen kann. Wir haben keine Ansprüche, wir können Gott einfach nur dankbar sein. Der einzige Anspruch ist sind die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Meine Erfahrung ist, im Leid, da verfliegt der Stolz oft. Und manchmal kommt Gott an bestimmte Menschen nur durch Leid heran. Dann suchen Menschen Gott. Und es heißt hier, wenn mein Volk sich demütigt, dass sie beten Das mag im ersten Moment eine komische Verbindung sein, ja. Dass sie sich demütigen und als Beispiel für Demut wird gebracht, dass sie beten. Im Blick darauf, wenn Demut Dienstwilligkeit bedeutet, ja, es ist ein Dienst, wenn ich für andere bete. Das ist ein Dienst. Meine Krankenliste ist relativ lang, für die ich beten würde, und das ist ein Dienst. Dazu muss ich mich entscheiden, ob ich das mache. Und beten bedeutet, dass ich mich an Gott wende, weil ich von Gott Hilfe bekomme. Das tut ein Stolzer nicht. Im Gebet bekenne ich auch meine Abhängigkeit von Gott. Und ich schäme mich nicht dafür, auch zu beten. Ich denke daran, ich kam mal von den USA zurück auf dem Rückflug über den Atlantik und so vom Notausgang von einem großen, von einer großen Maschine, da habe ich dann gedacht, das ist noch dauernd Stimmen, das war ein Nachtflug und ja, ich musste sowieso die Beine vertreten, habe ich mir gedacht, guck mal, was das ist. Und da war eine Gruppe von orthodoxen Juden, die dort alle waren und alle am Beten waren. Heute wäre das gar nicht mehr gestattet. Ja, das wäre Gruppenbildung mit dem Flugzeug, das geht gar nicht. Schon gar nicht Richtung USA oder ja, wahrscheinlich auch zurück nicht. Ne? Das ist bestimmt so. Und aber ich habe mir gedacht, sie schämen sich nicht. Alle anderen gucken ganz komisch, ganz betreten. Und viele Moslems sind ja für uns da in der Beziehung. Auch eine Herausforderung. Sie sind sich nicht zu schade dafür, ihren Glauben zu zeigen. Und das heißt dann hier weiter, dass sie mein Angesicht suchen. Dass sie beten und mein Angesicht suchen. Meine Erfahrung ist, ich muss mich manchmal wirklich zwingen, Gottes Angesicht zu suchen, Gott zu suchen. Warum? Weil ich ständig in einer Umgebung der Hetze lebe. Jeder von uns ist ständig in Gefahr, getrieben zu werden. Immer getrieben zu werden um das um uns herum. Kaum eine Zeit der Ruhe. Und ja, es ist eine ständige Hetze. Oder auch, vielleicht hast du Probleme, Gott zu finden oder musst Gott suchen, weil du gerade Leid erfährst. Manche Menschen im Leid sind so von dem Leid gepackt, dass sie ja nicht mal daran denken, sich zuerst an Gott zu wenden oder bei Gott Hilfe zu suchen, einfach weil das zu überwältigend ist. Manche haben auch Probleme, dann zu beten. Manche haben vielleicht Fragen an Gott, aber der beste Adressat für die Antworten ist Gott selbst. Sie haben vielleicht theologische Fragen. Und auch dann vergisst so mancher, sich an Gott zu wenden und zu sagen, Herr Gott, hilf mir, dass ich diese Fragen beantwortet kriege. Ich meine, du kannst zu Gott mit jeder Frage kommen. Und meine Erfahrung ist, oft beschäftige ich mich selbst mit mir und versuche Antworten selber zu finden. Aber ich gehe nicht zu Gott, ja, und lege ihm das Anliegen hin. Oder ich ärgere mich über etwas. Aber ich komme nicht zu Gott. Ich ärgere mich über jemand anderen vielleicht. Stattdessen kann ich für den anderen beten. Und auch für mich. Und Gott kann die Situation und auch andere verändern. Oder die Probleme sind so groß. Also Gottes Angesicht zu suchen, das ist manchmal wirklich so, dass sie mein Angesicht suchen. Und dann sagt dieser Vers, und sich von ihren bösen Wegen bekehren. Das ist einfach ein Prinzip, das Gott hat, dass Menschen, wenn sie es ernst meinen, Gott, auch ihre Wege, die nicht richtig sind, verlassen. Und ich glaube, der Heilige Geist sagt jedem, wenn er nicht mehr auf dem richtigen Weg ist. Du kannst Bestätigung für deine Position suchen, so viel du willst, aber der Heilige Geist sagt dir, ob du letzten Endes nur Bestätigung willst. Ungehorsam und Untreue bestraft Gott. Das haben wir auch in den Versen davor gelesen. Und Gott kann sich sogar aus dem Tempel zurückziehen. Dieser Tempel, da haben wir jetzt keine Zeit zu, aber der Bibelleser weiß, wie fantastisch dieser Tempel ausgestattet ist. Das ist Gott völlig egal. Ja. Den lässt Gott zu Trümmern werden. 70 nach Christus ist das ein Trümmerhaufen gewesen. Gott kann sich sogar aus diesem Tempel, den er mit einweihen ließ, zurückziehen. Das, was Salomo betete, das können am Schluss nur noch schöne Worte gewesen sein. Wenn da keine Taten folgen, dann nützen die schönen Worte nichts. Es ist wichtig, dass Menschen erkennen, wer Gott den Rücken kehrt, ist am Ende von Gott verlassen. Das sagt Salomo hier auch. Er sagt, man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägypten geführt hat und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben, darum hat er all dies Unheil über sie gebracht. Am Schluss ist das eine selbsterfüllende Prophetie gewesen. Denn Salomo hat Gott verlassen. Er hat so viele Kompromisse gemacht. Er hat seine Sexualität nicht im Griff gehabt und hat dadurch viele, viele Frauen gehabt, die ihn alle mit in ihre Religionen gezogen haben. Menschen, die nicht zum Volk Israels gehörten. Und das hat zum Fall von Salomo geführt. Seine eigenen Worte haben sich gegen ihn am Schluss seines Lebens gewandt. Was für eine Tragik. Wenn man selber Worte betet, ich bin sicher, der war aufrichtig in diesem Moment. Wenn die eigenen Worte gegen einen verwendet werden, was für eine Tragik. Und bei Jeremia sagt Gott auch zu dem Volk, das ihn verlassen hatte und jetzt in der Gefangenschaft war, du musst erfahren, welchen Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Viele Dinge haben ihren Ursprung darin, dass die Verbindung zu Gott nicht mehr die ist, die es mal war. Im vorigen Kapitel bat Salomo Gott noch um Vorsorge für das Volk, für den Fall, dass das Volk sündigen würde. Und Gott antwortet dann mit 4 Bedingungen, um dafür Vergebung zu erhalten. Erstens, Gott sagt, demütige dich, indem du deine Sünde bekennst. Zweitens, bitte zu Gott um Vergebung. Und drittens, gehe weiter mit Gott in einer Verbindlichkeit. Und viertens auch, beende das, was du als Sünde erkannt hast. Das ist wichtig für Gott, dass da ein Bruch ist. Wirkliche Buße ist mehr als nur Reden. Das macht Gott deutlich. Wirkliche Buße ist verändertes Verhalten. Dass mein Verhalten sich verändert, und das kann Gott sehen und das möchte Gott sehen, dass sich mein Verhalten verändert. Und da gibt es Raum für zig Dinge, auch in meinem Alltag, immer wieder. Verändert sich mein Verhalten. Ob du individuell sündigst, als Gruppe oder als Land, diese Schritte zu praktizieren, sind wichtig, um Vergebung zu erhalten. Und wenn dein Gebet aufrichtig ist, dann wird Gott dein Gebet beantworten. Wenn es aufrichtig ist. Denn so geht dieser Vers weiter, so will ich vom Himmel her hören. Das ist eine Zusage Gottes. Gott wird hören. Und wie gesagt, manchmal muss man Gott suchen. Aber das ist gut zu wissen im Hinterkopf. Es lohnt sich, Gott zu suchen, weil Gott wird hören. Und wenn du einen Eindruck hast, Gott handelt nicht sofort, sei wenigstens sicher, dass Gott dein Gebet gehört hat. Das war mir oft ein Trost, wenn ich in der Spannung war und nicht sofort etwas gesehen habe. Aber ich konnte mich verlassen auf die Verheißung, Gott hört mein Gebet. Das ist klar und unmissverständlich als Versprechen. Das heißt, es gibt für jeden einen Weg zurück zu Gott. Und es bleibt nicht dabei, dass Gott nur hört, sondern in diesem Fall am Schluss sagt Gott auch, und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott wird heilen. Gott wird etwas tun. Aber Gott wird nicht alles heilen, ja so wie so eine Absolution darüber, ohne dein Mitwirken. Gott wird es nicht tun. Auch das ist eine Zusage, ein Versprechen. Was immer in deinem Leben vorgefallen ist, Gott kann, Gott will und Gott wird vergeben. Und Gott wird heilen. Manchmal musst du mit den Konsequenzen deiner Taten leben. Das habe ich auch in meinem Leben erfahren. Für manche Wege, die ich gegangen bin, die nicht gut waren, da musste ich Konsequenzen für tragen. Manchmal lässt Gott das auch zu, damit man nicht so schnell wieder in diese Wege hineingeht, damit sie wie eine Lektion sind. Wie das Beispiel mit dem Kind und der Herdplatte. Du musst die Konsequenzen tragen, ist manchmal nicht so einfach. Aber es ist ganz wichtig, sich in Erinnerung zu bringen, Gott hat vergeben auch und Gott wird vergeben. Und trotzdem erleben Menschen oft keine Heilung, weil sie diesen Schritt nicht bereit sind zu gehen, Sünde beim Namen zu nennen und ihr Verhalten zu verändern. Gott kann Heilung geben und das Wichtige, auch Frieden. Ich kann mit den Konsequenzen, muss mit den Konsequenzen meiner Sünde oft leben, aber Gott kann Frieden geben und das ist eine wunderbare Sache. Frieden auch in diesen Situationen. Ich glaube, ich möchte damit schließen. Viele von euch kennen das Lied Amazing Grace. Ein Lied, dessen Autor John Newton ist. Und John Newton hat ein Leben gelebt, was fern von Gott war. Er hat sich damit gebrüstet, Atheist zu sein. Und hat Gott gelästert, immer wieder, ganz auch verbal, sehr deutlich für alle. Sein Leben war ein Leben der absoluten Ausschweifung. Und am Schluss wurde er Sklavenhändler mit all dem, was damit verbunden war. Am 10. Mai 1748, als er wieder auf einer Fahrt mit einer ganzen Schiffsladung Sklaven war, wurden sie als Schiffsbesatzung überrascht von einem sehr, sehr heftigen Sturm. Und John Newton wusste, dass sie alle in Lebensgefahr schwebten und dass die Gefahr ganz nah war, dass er jetzt hier ertrinken wird. Er wusste auch, Gott wird ihn verurteilen für sein Leben. Ich glaube, das spüren Menschen dann. Und so entschied er sich in diesem Moment, Gott sein Leben zu übergeben. Für manche mag das billig sein, ja, so in Lebensgefahr, dann übergebe ich Gott noch mein Leben. Ja, aber das tun manche trotzdem nicht. Und ich habe Menschen erlebt, die todkrank waren oder die in einer ganz schwierigen Situation waren. Nein, ihr Leben hat sich nicht geändert. Sie haben auch in dem Moment gar nicht an Gott gedacht. Und der Sturm hörte tatsächlich auf und es wurde ruhiger. Und das Gute war bei John Newton, er erinnerte sich an sein Versprechen. Und sein Verhalten änderte sich. Er fing an, die Bibel zu studieren. Er wurde Prediger des Evangeliums. Und ich denke, in diesem Lied kann man auch spüren, diese Erfahrung auf dem Atlantik in diesem schweren Sturm. Ich habe mal eine Übertragung, es gibt alle möglichen deutschen Übertragungen dieses Liedes. Und ich habe mal eine relativ kurze, die kommt auch nicht ganz an das Englische heran, finde ich. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, aber jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Vielleicht befindest du dich heute Morgen in so einer Art Sturmerfahrung in deinem Leben, bevor du hierher kamst in den Gottesdienst. Und du sollst wissen, auch heute noch ist es Gott möglich, dich in einen sicheren Hafen zu bringen, in den Hafen von Vergebung und auch von Frieden, dass Gott dir Frieden gibt. Und es ist wichtig, dass du dich Gott ohne Furcht näherst und dass du Gott vertraust, dass er auch mit deiner Situation umgehen kann. So wie Gott es in diesem Vers beabsichtigt. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, da kannst du auch deinen eigenen Namen einsetzen, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihrem bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen.